Und wir müssen Vollgas geben und innovieren, dass es nur so knallt. Der Peter Altmaier hat mir gesagt, Laguna, wenn du genug Ideen anschleppst, dann wird es auch am Geld am Ende nicht mangeln. Aber die Ideen müssen gut sein, wir müssen schon ein bisschen etabliert sein. Und auch 100 Millionen pro Jahr muss man erstmal sinnvoll investieren. Scheitern wollen wir eigentlich früh. Denn dann geben wir nicht so viel Geld aus für das Gescheiterte. Der hat seit seiner Kindheit diese kaputten Analogcomputer aus irgendwelchen polnischen Kellern geschraubt oder sonst wo, ne? Und hat sie in seinem Elternhaus repariert und aufgebaut. Die sind ja groß und schwer, die kriegst du auch nicht mehr weg, wenn die da mal stehen. Irgendwann mal durften seine Eltern ausziehen sozusagen und das Elternhaus ist jetzt das erste und einzige Analogcomputermuseum der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland und das ist zumindest für uns eine ganz besondere Folge.
Ja, wir schauen ja immer und jetzt schon mittlerweile ein Jahr lang drauf, was so die Menschen und Macher in Deutschland sind, die uns technologisch voranbringen, Frauke. Das ist schon eine lange Zeit, oder?
Genau, wir haben jetzt schon fast 60 Folgen, glaube ich, weil wir ein paar Sonderfolgen hatten und freuen uns deswegen sehr, dass wir heute den Chefinnovator der Nation da haben, nämlich Rafael Laguna de la Vera, ein sehr schöner Name. Hallo Rafael.
Hallo, danke.
Und zum Jubiläum gönnen wir uns auch mal wieder, dass wir uns in Natura sehen, also nicht digital zugeschaltet. Das ist auch mal ganz angenehm. Rafael, ich stell dich kurz vor, du bist seit über 30 Jahren Unternehmer und Investor, hast mit 16 dein erstes Softwareunternehmen gegründet, mit 21 ein Kassensystem programmiert für die Getränkewirtschaft, war das, glaube ich, hast mit 31 deine erste Firma verkauft und warst eben lange als Technologieinvestor oder auch Berater für Venture Capital Fonds im Einsatz. Hast 2005 die Open Exchange gegründet, warst da auch später CEO von, ein Anbieter für Open Source Software für E-Mail und Office Productivity. Eine lange, lange Liste und jetzt bist du eben seit gut einem Jahr Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Andreas, die erste Frage.
Ja, Sprunginnovationen, das hat nichts mit Pferden zu tun. Ich würde mal anders anfangen als normalerweise, würde man ja fragen, was ist denn das? Aber wie bist du dazu gekommen? Hat Herr Altmaier angerufen und gesagt, ich brauche da jemanden, der mir was sucht. Ich brauche einen Elon Musk.
Ja, der Peter Altmaier hatte da meine Telefonnummer noch nicht. Nee, es ging so, dass die Bundesregierung beschlossen hatte, dass man so eine Agentur gründen möchte. Und dann, wenn man nicht so genau weiß, wie man es machen soll, dann ruft man eine Gründungskommission zusammen. Und in die hatte man mich dann berufen, weil man wohl gedacht hat, man braucht mal so einen Homus Digital Lust da irgendwie drin, der einem mal ein bisschen die digitale Seite erklärt. Ich war sehr aktiv durch die Open Source Sachen, die ich mache. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen gehört worden und hatte dann die große Ehre, am Design der Agentur mitarbeiten zu dürfen Anfang letzten Jahres.
Okay. Aber das klären wir vielleicht nochmal, was ist denn jetzt so eine Sprunginnovation, wenn das schon nichts mit Pferden zu tun hat, wie Andreas sagt?
Ja, eher mit Kängurus zumindest, denn bei uns so intern. Eine Sprunginnovation ist eine, die, nach der die Welt nicht mehr so ist wie vorher, wo man Fotos sehen kann, vorher, nachher, wo man Wirtschaftskreisläufe sehen kann, vorher, nachher und wo komplett neue Dinge entstehen, die man sich vorher so gar nicht denken konnte. Ich zitiere gern das Auto als letzte große Sprunginnovation, deren volkswirtschaftlicher Nutzen auch hier in Deutschland verblieben ist. Wenn man Stadtfotos vorher, nachher sieht es klar. Ne? Es ist eine Tourismusindustrie entstanden, die es vorher gar nicht gab. Und natürlich alle direkt im Automobil zugeordneten Industriezweige. Das ist charakterisiert eine Sprunginnovation. Also wenn man es kurz fassen will, die knallt.
Okay, das war, du sagst das Auto halt, ne? Hat damals die Pferdefuhrwerke abgelöst. Wir hatten ja zweimal schon Frank Thelen bei uns zu Gast. Sein letztes Buch handelt auch darüber, dass die Mondlandung, die war ja nun, die sind ein paar Mal auf dem Mond gelandet, dann war es das. Aber die eigentliche Know-how kam ja erst durch Silicon Valley. Und das jetzt auch, wenn man noch 40 Jahre weiterdenkt, dann waren das auch 100 Jahre, die das Silicon Valley viele, viele tolle Sachen hervorgebracht hat. Also suchst du so etwas, also die Möglichkeit, so eine Art Silicon Valley in Deutschland zu finden oder
ja, wir müssen die neue Version davon finden. Ich glaube, es nützt nichts, jetzt auf Silicon Valley zu gucken und zu sagen, wir kopieren das jetzt mal. Mhm. Da sind wir viel zu spät. Sondern man muss, wenn man disruptiv sein will, etwas grundlegend anders machen. Man muss quasi sich orthogonal entgegenstellen zu einer Industrie, wie sie jetzt ist oder zu irgendeiner Sache, die wir jetzt tun. Sonst wird es nicht disruptiv. disruptiv, sonst rennt man hinterher. Und ich glaube, der Frank denkt da ähnlich wie ich, dass man da wirklich, wirklich hoch schießen muss, um solche Ziele zu erreichen, sehr große Risiken eingehen muss, um das zu tun. Das haben die Amerikaner, haben ja eine Organisation ähnlich meiner Agentur bereits in den 50ern gegründet, und zwar auf Basis des Sputnik-Schocks, weil so eine kleine sowjetische Kugel um die Erde flog und Piep sagte. Ne? Und dann ist denen klar geworden, hier geht es um die Vorherrschaft im Weltraum, was natürlich ein Riesen-Megathema ist, und hat dann die DARPA gegründet, die dann so Kleinigkeiten wie das Internet, GPS und so weiter erfunden hat, aber durch massiven Eingriff in die Wirtschaftskreisläufe und im Grunde genommen durch die Erfindung des Silicon Valley. Damals die Firmen, die dort gegründet wurden, die gibt es auch heute noch, National Semiconductor zum Beispiel, Intel kennen wir alle, sind alles Firmen, die mit DARPA-Mitteln in den 50er, 60er Jahren gestartet worden sind.
Wie funktioniert denn so eure Arbeit? Seid ihr so wie auch so eine Castingshow und sucht so nach der neuen besten Innovation und melden sich die Leute bei euch, oder durchforstet ihr das Netz auf der Suche nach dem neuen Elon Musk? Den hast du, glaube ich, auch schon mal zitiert.
Ja, also wir suchen diese Typen. Ne? Das sind schon auch echt schräge Vögel oft. Du hast gerade Elon Musk zitiert. Ne? Mhm. Der macht ja schon coole Sachen, aber so richtig alle Tassen im Schrank hat er auch nicht.
Ja, ne? Genie und Wahnsinn.
Sind halt eng beieinander. Also wir versuchen aufzufallen als Agentur zum einen. Deswegen mache ich auch solche Podcasts wie hier oder den mit dem Frank. Deswegen sind wir sehr, sehr sichtbar. Wir greifen in Netzwerke. Wir suchen nicht nur Innovatorinnen und Innovatoren, sondern auch Leute, die das quasi auf einer Metaebene machen. Die nennen wir Innovationsmanager, die schon ihr ganzes Leben für einen ganzen Themenkomplex brennen und viele interessante Leute kennen und mitbringen. Das hat dazu geführt, dass wir schon über 180 Projektvorschläge haben, die wir auch schon gesichtet haben.
Also jeden zweiten Tag?
Ja, also es ist sogar so, dass wir so circa 10 Stück die Woche im Augenblick reinbekommen.
Okay. Ich könnte noch ein paar mehr bieten. Wir haben jetzt schon über 50 Folgen oder fast 60, hat man gesagt. Da sind viele, also aus vielen Bereichen hatten wir Gäste hier. Nehmen wir mal das beste Beispiel IoT, Internet der Dinge. Da haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Unternehmer hier, und die sich alle nicht kennen untereinander. Ja, also könnte man nicht eher da noch ansetzen, viel mehr Netzwerk einrichten, dass die Unternehmen, die in demselben Bereich rum experimentieren und machen, auch sich kennen und sich befruchten gegenseitig. Also ja, so eine Art, auch jemand ins Board, eine sagte, die Diana Rees, die letzte Woche dran war, sagte, im Silicon Valley kriegt man so einen bereitgestellt, so einen Menschen, der im Board mit dabei ist, der den Unternehmen hilft, hier die richtigen Leute zu finden.
Ja, also ich glaube, das Networking ist sicherlich ein wesentlicher Teil auch der Privatinvestoren. Und es gibt viele Leute, die das auch wirklich gut machen. Nur ist unser Volumen des Venture Capitals hier in Deutschland im Vergleich zu den USA gerade mal ein Fünftel. Auch wenn man es umrechnet auf Bevölkerung oder Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt. Da kann man einfach dran erkennen, dass das Volumen nicht da ist. Deswegen ist es wichtig, dass solche Initiativen wie jetzt die meine, und man kann ja sagen, wieso machen ihr eine VEB-Innovation, eine Bundesagentur für Innovation, was soll das denn sein? Aber die DAPA ist auch eine, ne? Und das hat gut funktioniert. Also man muss da, wo einfach das Volumen nicht stimmt oder auch wo diese Hochrisiko-Investitionen gar nicht erst eingegangen werden, weil wenn das Volumen nicht stimmt, dann gehen die Investoren natürlich hin und nehmen lieber die Dinge, die nicht so riskant sind. Mhm. Man kann sich's ja aussuchen. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht so geklappt hat. Das Networking ist wahnsinnig wichtig. Also ich sehe das selber, das Schöne daran, eine Bundesagentur zu sein, ist eben die hohe Sichtbarkeit und der hervorragende Zugang zu allen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das ist wirklich super. Und wir haben auch schon ein ganz besonders glorreiches Beispiel, wo einfach nur mal kurz durchnetworken, mal was durchreichen, schon zu einem durchschlagenden Erfolg geführt hat. Solche Dinge können wir tun. Also ist das ein Teil. Wir werden auch Konferenzen machen, wenn wir mal wieder dürfen. Wir hätten jetzt schon dieses Jahr auf einer Republika oder sowas uns sehr stark sichtbar gemacht. Wir werden aber auch eine Sprint-Konferenz machen. Wir werden Mini-Sprint und Konferenzen machen, wo wir eben genau solche Cluster, da sind dann vielleicht 10 Leute oder sowas, zusammenbringen, die Koryphäen in ihren jeweiligen Gebieten sind und zum Austausch bewegen. Genau diese Dinge stehen bei uns auch ganz oben auf der Liste, bis hin zu Wettbewerben, die wir ausrufen werden. Mhm. Wenn wir sagen, hier gibt es einen Themenkomplex, der muss einfach bespielt werden, der passt auch gut zu uns, und dann werden wir richtig Party machen, um quasi die Welt darauf aufmerksam zu machen, so dass es hier was zu gewinnen gibt.
Wie der Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk. Du hast Volumen gerade schon angesprochen. 1 Milliarde habt ihr für 10 Jahre. Und du hast schon gesagt, bei uns ist Venture Capital viel, viel weniger vorhanden als in den USA. Reicht euch dann die Milliarde?
wir müssen jetzt mal genügend gute Ideen an den Start bringen. Da haben wir eben Peter Altmaier erwähnt. Der Peter Altmaier hat mir gesagt, Laguna, wenn du genug Ideen anschleppst, dann wird es auch am Geld am Ende nicht mangeln. Aber die Ideen müssen gut sein, wir müssen schon ein bisschen etabliert sein. Und auch 100 Millionen pro Jahr muss man erstmal sinnvoll investieren. Ich war selber Investor, der ganze Fonds war 100 Millionen. Die haben wir über 5-6 Jahre investiert. Und das ist schon viel Arbeit, um dort gute Investments zu machen. Und ähnlich sehen wir es auch. Wir machen zwar keine Investments wie ein VC, ne, der den direkten Return braucht. Wir gehen diese Hochrisiko-Investments ein, die volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Aber die Arbeit ist schon viel Arbeit. Und wenn die Maschine mal geölt läuft und wir viele von denen produzieren, dann werden wir auch das Geld finden, wenn es nicht reicht.
Was unterscheidet euch dann zum Hightech-Gründerfonds zum Beispiel, der auch, so, sag ich mal, halbstaatlich ist, auch schon fast 900 Millionen zusammen investiert hat? Mhm. Was unterscheidet euch von diesem?
Also erstmal ist ja das mit einer super Initiative, dass das überhaupt gemacht worden ist. Mhm. Ich habe eben erwähnt, wir haben ein Fünftel des Kapitals. Im Frühphasenbereich, wo der Hightech-Gründerfonds operiert, ist das deutlich besser geworden wegen des Hightech-Gründerfonds. Mhm. Immer noch nicht genug, aber schon mal ganz ordentlich. Dort werden für ganz normale Startups, also E-Commerce-Startups oder eben normal innovative Ideen, werden relativ schnell Tickets, ich sag mal, fast nach dem Gießkannenprinzip ausgeteilt. Wir hingegen schauen ja genau nach, ist es überhaupt Sprung-Innovationspotenzial? Wir sind sehr aktiv, wir bringen Innovatoren und Innovatoren zusammen und kombinieren sie mit Business-Leuten, Marketing-Leuten, verschiedene Technologien, weil eine Sprung-Innovation ist immer eine Kombination von vielen einzelnen Innovationen. Das heißt, wir sind ein aktiver Geburtshelfer, wenn man so möchte. Und begleiten die Firmen dann sehr lange, sehr tief mit einer hohen Aktivität und Begleitung von uns. Das ist deutlich anders. Und wie gesagt, wir schauen auf den volkswirtschaftlichen Return und nicht auf den Return unseres investierten Kapitals. Mhm. Also es können auch Sachen sein, wo wir unser Geld nie wiedersehen, die aber sich zum Beispiel mit den großen Umweltthemen oder Energiethemen beschäftigen und dort uns voranbringen.
Wie wichtig ist es denn, dass es, also unabhängig jetzt vielleicht auch von euch, dass es wirklich so eine große Firma mal gibt? Das sagt auch Frank Thelen, wenn wir den nochmal zitieren wollen, immer, wir brauchen wahrscheinlich nicht nur ein Einhorn, sondern so eine Billion-Dollar-Firma, ne? So ein Google, Amazon hier auch in Europa, wenn wir mal auf Europa schauen. Siehst du das auch so, weil du ja gerade gesagt hast, dass du ja auch eher die 100 Milliarden, Millionen da verwaltet hast oder ihr die investiert habt? Das sind dann ja schon riesige Summen, aber im Vergleich schon eher kleinere Sachen. Brauchen wir auch so ein ganz großes Ding?
Ja, aber da braucht man nicht unbedingt unglaublich viel Investitionsgeld. Also das korreliert nicht unbedingt. Mhm. Und manchmal geht es ja auch gerne schief, wenn richtig viel Geld reingesteckt wird, ne, siehe WeWork oder sowas, dann muss nicht unbedingt was dabei rauskommen. Also ja, wir brauchen, da stimme ich dem Frank zu. Ich meine, eine dieser großen Firmen in den USA ist mehr wert als der ganze DAX 30 zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind wir deutlich abgehängt worden, dass wir wieder, wenn wir eine neue Sprunginnovation schaffen, deren volkswirtschaftlicher Nutzen hier ist und wenn es eben eine ist, die im Wirtschaftskreislauf stattfindet, dann muss das Ziel sein, dass man solche Größenordnungen einnimmt.
Ich denke immer noch drüber nach, über die, was du sagst, das volkswirtschaftliche Return, weil ich gerade auch ein Buch lese, Gute Ökonomie in harten Zeiten. Und da geht es zum anderen da auch, gerade das Auto oder die Innovation in den 20ern, dass die letzten großen Wachstumsraten waren von 1920 bis 1973. Danach kam nichts mehr. Also was wirklich eklatant großes Wachstum hervor. Nicht mal das Internet wurde da bezeichnet als große Innovation, die uns so vorangebracht hat wie das Auto oder andere Sachen, die damals hervorkamen. Wie soll man das denn erkennen, wenn wir erst jetzt 50, 100 Jahre später erkannt haben, was das Auto wert war, dass jetzt vor einem da so eine Innovation liegt, die das Potenzial hätte dafür?
Der Aussage zu dem Internet würde ich irgendwie widersprechen. Das ist absolut eine Sprunginnovation, die Welt verändert hat.
Und ja, verändert ja, aber auch für nachhaltiges Wachstum gesorgt hat, für Wohlstand und Wachstum in dem Ausmaße wie damals das Auto. Das war die Aussage dahinter.
Ja, dem würde ich auch widersprechen, denn es hat es getan, aber leider nicht besonders gut verteilt. Also wir haben unglaublichen Wohlstand geschaffen, aber leider nur bei sehr wenigen.
Ja, genau. Wir reden ja von einer
volkswirtschaftlichen. Das stimmt, genau. Ja, das liegt, also wie will man das erkennen, ist deine Frage. Ne? Der Alan Kay, den ich sehr bewundere, das ist einer der Computerforscher, Pioniere aus den übrigens Xerox PARC Labs, die von DARPA auch mitfinanziert waren. Der hat das Tablet erfunden, hat die grafischen Oberflächen erfunden. Toller Typ, gut in die 70 mittlerweile. Der hat mal gesagt, wer die Zukunft vorhersagen will, der muss sie erfinden. So machen wir es. Ne? Also wir werden einfach genügend solche Erfindungen an den Start schieben. Und wenn es dann genügend sind, wird auch die ein oder andere klappen. So wahnsinnig viele müssen ja nicht in dem Maße klappen, ne? In der der Billion-Dollar-League sein, da reicht ja ein oder zwei, dann haben wir es geschafft. Und wenn wir 30 von denen anschieben, ist die Chance gar nicht schlecht.
Habt ihr denn da einen Zeithorizont, weil du klingst ja sehr optimistisch, das finde ich ja erstmal super. Habt ihr da einen Zeithorizont, wo ihr sagt, okay, bis dahin muss aber was passiert sein, damit wir auch sagen können, das lohnt sich jetzt, dieses ganze Projekt?
Also wir schauen ja bei jedem einzelnen Projekt. Ne? Also wir machen letztlich, erarbeiten wir eine These, was hier passieren soll. Und wir helfen, die richtigen Leute zusammenzubringen und wir geben das Geld und die Connections und what have you, was immer dafür benötigt wird und rollen los. Und dann müssen wir ja Fortschritte in unseren KPIs sehen. Wir sagen ja, das sind die Ziele, das sind die Subziele, die wir erreichen wollen und die unterteilen wir natürlich in Schritte. Und wenn wir sehen, dass wir da komplett vom Weg abkommen, dass es einfach nicht vorangeht, dann beenden wir Projekte auch sehr schnell wieder. Also wird vielleicht mal eine Zeit kommen, wo wir schon ein paar Projekte beendet haben, aber noch keins der durchschlagende Erfolg war. Ne? Das ist Tal der Tränen, da werden wir vielleicht auch mal durchgehen, weil scheitern wollen wir eigentlich früh. Denn dann geben wir nicht so viel Geld aus für das gescheiterte Projekt. Erfolge brauchen meistens länger. Ne? Also auch wenn wir jetzt über diese Internet-Titanen wie Google reden, so, die sind auch schon alle 20 Jahre alt. Und
ja, das wollte ich gerade sagen, dass wenn man da nach eurem Maßstäben vorgegangen wäre, wären die 2005 gestorben.
Das ist richtig, genau. Nee, man muss das erkennen, dass das Potenzial stimmt. Also wir sind ja auch nur der Geburtshelfer, wir sind die Startrampe, wir sind die erste Stufe von dem Projekt. Ne? Die Billion-Dollar-Company wird da draus, wenn das Kind schon längst aus unserem Hafen rausgefahren ist.
Und das, also.
Nur ganz kurz, wer bewertet das? Also du und was hast du für Leute in deinem Team, die das bewerten, dass wir jetzt daran festhalten? Kommt dann auch Herr Altmaier oder Frau Bär dann mal vorbei und sagt für gut? Oder?
Ja, nö, wir haben erstmal meine Company ist eine kleine Agentur mit vielleicht 40 Mitarbeitern, die wir gerade aufbauen. Die inhaltlich wichtigsten sind die Innovationsmanager. Das sind diese super Senioren, Menschen, die in so ein Feld beackert haben, ihr ganzes Leben, ausgewiesene Koryphäen dort sind, aber auch diesen wirtschaftlichen Impetus mitbringen, die bewiesen haben, dass es können, ne, und sich auch wirklich gut auskennen. Die bringen diese Innovatoren und Innovatoren mit, die sichten die Projekte, wir sind im Augenblick 4, die das kontinuierlich tun, unterstützt von Analysten und Werkstudenten, auch ganz tolle Werkstudentinnen und Studenten haben wir da, die uns die Sachen so aufbereiten, dass wir alle 2 Tage 2 Stunden lang Projekte anschauen. So, wenn wir etwas mehr wissen wollen, dann beauftragen wir gerne wissenschaftliche Institute oder andere Koryphäen aus unserem erweiterten Netzwerk. Wir bauen gerade sowas wie einen Beirat auf. Da sind die tollsten Menschen drin, weil alle finden unsere Agentur super und sagen, das muss unbedingt klappen. Deswegen können wir auf Leute zurückgreifen. Das ist wie in der Schokoladenfabrik. Wirklich, also ein Traum. So, und dann haben wir darüber noch einen Aufsichtsrat, wo dann auch wo Staatssekretäre drin sitzen, aber auch Koryphäen aus Wirtschaft und Wissenschaft, wo wir dann reingehen mit den Dingern, die wir ganz groß fördern wollen und dort präsentieren und diskutieren und uns genehmigen lassen.
Ja, da sind ja jetzt so viele Leute, so tolle Leute drin, auch Politiker, mal 2 Ministerien, glaube ich, im Boot. Jetzt denke ich so an Deutschland, wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich immer, die Leute haben relativ viel Angst. Bei Uber sieht man das mal, auch eine Innovation. Die haben wir jetzt fein, schön, sauberlich aus Deutschland rausgehalten, schon eine ganze Weile. Auch andere New Mobility Bereiche, wenn ich Lilium mir angucke, ich glaube, ehe das Luftverkehrsrecht in Deutschland geendet wird, dauert das auch noch ein paar Jahrhunderte. Wie fähig ist denn Deutschland, sich zu verändern, auch disruptiv zu verändern? Man muss ja gewaltig was ablegen von sich. Wir wissen alle, dass die Digitalisierung einen Großteil der Arbeitsplätze abschaffen wird, aber auch genauso viele wieder erneuern wird. Also wir müssen ja auch die Bevölkerung mitnehmen.
Ja.
Wie kriegen wir das denn hin?
Na, Fortschritt hat eigentlich immer zu mehr Arbeit geführt. Das ist ein Paradoxon. Ich bin auf der ganz anderen Seite der Meinung, wir müssen Vollgas geben und innovieren, dass es nur so knallt. Mhm. Natürlich erzeugen wir da individuelle Schicksale, die wir mitnehmen müssen, weil eben Jobs wegfallen. Und das heißt ja nicht, dass diese Menschen, die diesen wegfallenden Job gemacht haben, auch einen neuen Job so ohne weiteres kriegen. Dafür haben wir eine soziale Marktwirtschaft, dass wir uns darum kümmern. Deswegen fühle ich mich auch wohl hier in Europa, in Deutschland zu sein. Das ist etwas, worum uns die Amerikaner und Chinesen beneiden. Mhm. Wir sind, unsere Kulturwerte sind ein Exportschlager. Ich selber habe immer Unternehmen gehabt, wo viele Amerikaner gearbeitet haben und Chinesen und so. Und die haben immer gesagt, was bin ich froh, für eine deutsche Firma zu arbeiten. Insbesondere jetzt in so einer Krisenzeit. Ja. So, dass wir diese Werte auf der einen Seite erhalten, aber dann auch mutig voranschreiten und nicht German Angst, sondern German Vollgas machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Teil der Arbeit, die ich mitleisten möchte. Dass wir dafür Reklame machen, dass wir einen Optimismus ausstrahlen, auch einen Technologieoptimismus ausstrahlen, sagen, weil letztlich beruht all unser Wohlstand auf den Erkenntnissen und dem, was daraus abgeleitet wurde, die wir in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hatten. Dort haben wir die Wissenschaft erfunden. Ingenieure haben dann die wissenschaftlichen Ergebnisse genommen und Produkte draus gemacht. Ne, was kümmert es mich, wenn das dem Naturgesetz widerspricht? Ich mache so lange, bis es geht. Ne? Mhm. So diese Ingenieurskunst, die haben wir ausgebaut und das ist der Wohlstand, den wir jetzt haben. Jetzt zu sagen, wir müssen ja jetzt irgendwas weniger machen, ne, um mit dem Problem unserer Zeit umzugehen, ist komplett die falsche Antwort. Ganz im Gegenteil, wir müssen davon mehr machen.
Aber das hatte ich dich vorab, als wir schon gesprochen hatten, auch schon gefragt. Wieso macht man es dann nicht europäisch? Wieso ist das nicht eine europäische Sprungagentur? Klar, du hast gesagt, dass Deutschland irgendwie, irgendwer muss halt starten. Aber auch bei Gaia X hat man ja das gleich auf europäische Füße, zumindest mit Frankreich, gestellt. Nee. Aber wieso, ja trotzdem, aber jetzt auch unabhängig von Gaia X, wieso gerade jetzt, wo wir über Protektionismus und so wieder reden, wir haben die USA und China und wir haben nun mal mit Europa ja eine ganz andere Schlagkraft als nur mit Deutschland. Warum hat man dann nicht gesagt, okay, wir warten ein halbes Jahr länger und dann haben wir Europa zusammen und kriegen das hin?
Also erstmal finde ich es gut, dass der einfach mal Leading by Example gemacht hat. Einfach mal machen. Ne, denn dieser Kritik müssen wir uns ja auch mal öfters stellen, dass wir diskutieren, dann passiert nichts. Also ich finde es super, dass aus diesem Innovationsdialog bei der Kanzlerin, der wird ja der EFI-Report alle 6 Monate vorgelegt. Das wird seit 12 Jahren gemacht. In 2016 stand drin, wir müssen sowas wie eine DARPA machen in Deutschland. 2017 ging das in den Koalitionsvertrag rein. Und dann hat es ja noch bis 2019 gebraucht, bis die Gründungskommission getagt hat. Dann bin ich im Juli berufen worden. Am 1. Januar 2020 haben wir angefangen. Also ein Prozess dauert 4 Jahre. Allein der Prozess in der Bundesrepublik. Ja, okay. So, noch mal ein halbes Jahr warten, bringt dich da auf europäischer Ebene nicht weiter.
Das war etwas überspitzt.
Die übrigens Gaia X auch nicht. Die haben erstmal rein in Deutschland angefangen. Da sind die französischen Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam geworden und sind dazugekommen. Ich finde, einfach mal machen und dann aber offen sein und mit allen reden. Ich habe jetzt gerade mit den Kollegen, die sind auch noch nicht mal mehr EU, ne, aus England, aus der UK geredet, die so eine Agentur gründen wollen und habe ihnen alles erzählt, was ich an Erfahrung gemacht habe, damit sie diese Erfahrung nicht nochmal, damit sie nicht dieselben Fehler machen. Also wir arbeiten da zusammen und am Ende wird es hoffentlich vielleicht sogar nicht nur eine europäische Initiative, sondern eine globale. Ich glaube, wir müssen da an die, ich sag mal, die Leute, mit denen wir unsere kulturellen Werte teilen, müssen wir denken und die mitnehmen. Das kann auch Israel sein, das kann die Schweiz sein, das kann die UK sein. Das muss nicht alles nur EU sein. Also ich sehe das viel weiter.
Jetzt haben wir vorhin viel über Silicon Valley gesprochen. Gucken wir mal in die andere Richtung, nach China. Ist das nicht eher die größere Herausforderung, als jetzt Silicon Valley nachzumachen? Wolltest du ja nicht, hast du gesagt, das ist nicht das Ziel, sondern da eher gucken, wie kann man da bestehen? Wir hören das immer wieder auch von unseren Gästen. Die Chinesen machen da mit richtig Power, ne? Und viel, viel Geld und kostet es was wolle, sogar bei Normierung und so, hören wir demnächst. Überall mischen die mit. Wie können wir da dem entgegenstehen? Mit 1 Milliarde reicht nicht, ne?
Ja, wie gesagt, die Milliarde ist nicht das Problem. Das Thema wird sein, haben wir genügend Ideen hier, die wir so inkubieren können, dass daraus Sprunginnovationen entstehen. Wenn wir die haben, das sind ja auch gute Investment Cases. Also ich glaube sogar, dass am Ende die Privatwirtschaft da mitmachen wird, ne, weil sie einfach sieht, okay, hier sind Erfolge zu verzeichnen und dann möchte man auch früh dabei sein. Das ist ja auch oft strategisch. Also wenn man sagt, wir geben hier der Automobilindustrie eine Lifeline. Wir machen irgendeine Disruption. Also haben wir jetzt nicht im Köcher, also bitte nicht anrufen. Aber wir haben irgendwas, was noch besser ist als das Elektroauto, was wir auch schnell umsetzen können in unserer Industrie. Deswegen, die hören uns schon zu und dann ist die Milliarde überhaupt nicht das Thema. Ne? Überleg mal, wie viel Geld jetzt ausgegeben wird durch die Restrukturierung, durch die Disruption notwendig wird. Ne? Da ist 1 Milliarde fast ein Rundungsfehler. Also das ist nicht unser Problem. China hat uns was vorgemacht, worüber ich auch sehr stark nachgrübel, wie wir damit darauf antworten soll. Wir haben uns ja selber in Europa Regeln gegeben. Also Vergaberegeln, wenn wir Steuergeld ausgeben, ist ja auch richtig, ne? Man muss ja vorsichtig sein. Ja. Beihilferecht, wenn wir in Wirtschaftskreisläufe eingreifen, ist auch erstmal im Prinzip richtig. Ne? Man möchte nicht, dass der Staat allzu tief in die Wirtschaftskreisläufe eingreift. Nur China kümmert das mal so gar nicht. Also wenn die sagen, wir wollen jetzt ein Bahnnetz, wir wollen Hochgeschwindigkeitszüge, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen jenes, da werden Hunderte von Milliarden in Firmen gekippt. Wir haben Huawei als Beispiel, diese Netzwerkausrüster-Company. So, das ist Staatswille, der da umgesetzt wurde. Und jetzt ist es der größte Netzwerkausrüster der Welt. Und wir können unsere 5G-Netzwerke eigentlich ohne die gar nicht mehr bauen. Und haben unsere europäischen Ericssons und Nokias so ein klein wenig vernachlässigt, weil die einfach natürlich nicht mithalten konnten. Wenn da so eine chinesische Regierung einfach die Milliarden in die Company reintritt, das ist Wettbewerbsverzerrung par excellence. So, darauf müssen wir politisch reagieren. Das geht so nicht. Das, wir können nicht mit unterschiedlichen Regeln spielen, aber auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch unsere Regeln ändern und dort lockerer werden und die nach selben Spielregeln spielen.
Da muss ich noch mal kurz, weil du gerade das Huawei sagst und das Pendant bei uns war Solarindustrie und auch Windkraft. Wir haben über die letzten 20, 30 Jahre so viel Subventionen in diese Technologien gesteckt. Das sind, glaube ich, jemand sagte mir, es war schon fast 1 Billion, die wir reinsteckt. Wir haben alle Innovationen auf dem Gebiet sind quasi aus Deutschland gekommen. Wir haben das groß gemacht. Unsere eigene Industrie ist daran kaputt gegangen, weil sie nicht wettbewerbsfähig waren dann am Ende des Tages, so ungefähr. Also diese Fehler, das waren ja eklatante Fehler. Gerade Umwelttechnologie ist doch eine der herausragenden Technologien für die Zukunft.
Ja, also wir haben da leider nicht systemisch gedacht und nicht das Durchhaltevermögen gehabt. Wir haben gut angefangen. Das kannst du zurückgehen. Kurz nach dem Mauerfall haben wir Silicon Saxony gemacht, haben Chipfabriken da gebaut. Weltklasse. Nur als dann eine Krise 2007, 2008 kam, haben wir die Firma einfach fallen lassen und sie wurde aufgekauft von einem saudi-arabischen Private Equity Fonds. So, das meine ich mit Durchhaltevermögen. Man muss manchmal was 1992 anfangen und dann 2007 aber immer noch dran denken. Das machen uns die Chinesen vor. Die machen 10-Jahrespläne, 5-Jahrespläne, 20-Jahrespläne, 50-Jahrespläne und die werden dann einfach durchgetickert. So haben wir dann auch das Rennen bei den Solarpanels. Also immerhin haben wir es ja geschafft, dass der Preis der Solarpanels so ein bisschen wie das Umgekehrte, wie Moore's Law bei den Digitalcomputern, sind die Panelpreise pro Kilowattstunde gefallen, sodass Solarenergie jetzt wirklich auch sinnvoll ist, wirtschaftlich. Das haben wir geschafft. Nur leider bauen wir die Panels nicht, die werden in China gebaut. So, da hätte man einfach weitermachen müssen. So, da hat man sich eben wahrscheinlich auch auf der Grundlage des Beihilfeverbots aus der Wirtschaft zurückgezogen und die Chinesen haben halt einfach staatlich investiert.
Derjenige, der es mir erzählt hat, sagte, nein, es war vielleicht sogar noch anders, dass die Unternehmen sich auf den Subventionen ausgeruht haben. Es gab ja immer fleißig Subventionen, das Geld war sicher. Dann hat man nicht dran gedacht, seine Produktion effizienter zu machen.
Das ist natürlich das Umkehrproblem. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Wenn man es denen dann zu bequem macht, dann findet auch keine Innovation mehr statt. Aber irgendwie kriegen die das in China ja hin. Ja. So, da haben wir halt falsch subventioniert.
Aber wofür plädierst du denn dann, wenn man auf dieses Problem schaut? Weil wenn man sich mal überlegt, Innovationen kommen ja auch immer schneller gefühlt. Also oder sind zumindest, es scheint auch teilweise wirklich weitreichender zu sein, auch wenn man Richtung künstliche Intelligenz, Quantencomputer und so guckt, was da alles kommen mag, dann ist es ja eigentlich umso drängender, dass man da eine Strategie fährt, um mit China mithalten zu können oder mal wieder aufzuholen, wie auch immer man das auslegen möchte. Und der politische Weg, der dauert ja nun mal und der ist ja auch nicht sicher, dass das funktioniert.
Wir müssen die Leute einfach begeistern und mitreißen. Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, dass wir wieder technologieoptimistisch werden, uns dafür begeistern, auch die jungen Menschen mitreißen, ne, auch in der Ausbildung darauf achten, dass das wieder toll ist. Ich glaube, wir haben es uns da ein bisschen gemütlich gemacht und sind zu nur Konsumenten geworden. Also wenn wir nicht zu den Datenbatterien werden wollen, so à la Matrix, ne, und nur noch da sitzen und existieren, dann müssen wir Gas geben. Aber das macht ja auch Spaß. Die Sachen sind toll. Also wir müssen diese Begeisterung dafür auslösen. Und ehrlich gesagt, ich sehe da, dass sich da was dreht. Sowohl in der Politik, also auch viele, die vielleicht eher aus der technikfeindlichen Ecke kommen, die drehen sich, ne, die öffnen sich, die sagen, wahrscheinlich ist unsere Zukunft doch, dass wir uns vielleicht doch mal mit Gentechnik beschäftigen, ne? Und dass wir uns doch mal mit Atomenergie beschäftigen, vielleicht nicht gerade Kernspaltung, aber Fusion, wie wäre es damit? Das sind alles die Dinge, die großen Fragen der Zeit lösen können. Und wie gesagt, es geht nur mit Technologie. Ich will da so ein bisschen beispielgebend voranschreiten und die Begeisterung dafür auch auslösen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil vor China. Das sind unsere europäischen Grundwerte, ne? Der Humanismus. Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Das finden die Chinesen auch gut. So, und wir können Produkte bauen, die im Weltmarkt gegen chinesisch-amerikanische Produkte antreten, die diese Werte mittransportieren. Wie wäre es mit einem WhatsApp, was eben nicht die Daten absaugt, ne, wo wir kontrollieren, was damit passiert.
Aber der Mensch ist ja bequem, bis der umgezogen ist von seinem WhatsApp ins Europäische. Das dauert ja.
Ja, deswegen müssen wir es besser machen. Also nur, weil es besser mit den Daten umgeht, da holst du 5% hinterm Ofen hervor, so Bekloppte wie uns hier wahrscheinlich, ne? Aber den normalen Konsumenten nicht. Nee, das muss natürlich auch ein besseres Produkt sein, sonst wird das nichts werden.
Guck mal, bei besseren Produkten könnte ich mir ja Robotik vorstellen. Da sind wir weltführend, glaube ich, technologisch in allen Punkten. Jetzt habe ich mal überlegt, da könnte man noch locker 10 Milliarden reinstecken, um weiter in den nächsten 50 Jahre Weltmarktführer da zu sein. Ja. Das passiert nicht. Ne? Das ist ein München-Hotspot da, da macht Söder natürlich viel und versucht auch eine Art Silicon Valley da zu installieren. Aber das reicht wahrscheinlich nicht, um gegen China zu bestehen.
Wir müssen da auch die nächste Generation auslösen. Ne? Also die ganz normalen Industrieroboter in der Fertigung. Mhm. KUKA ist von Chinesen gekauft worden. Aber KUKA war natürlich mal ein cooler Laden. Mhm. Bis vor 20 Jahren. Ne? Ja, muss man leider sagen. Also die haben sich dann auch nicht so weiterentwickelt. Ja. Ne? Aber ich habe gerade ein lustiges Beispiel, die Firma CureVac, die ja an einem RNA-basierten Impfstoff für, hoffentlich werden sie bald fertig arbeitet. Ne? Da war ja jetzt in der Presse, dass Elon Musk gesagt hat, er baut jetzt die RNA-Printer. Mhm. Ne? Weißt du, wer die RNA-Printer baut? Das ist die Firma, die Tesla in Deutschland gekauft hat. Ne? Also das ist eine deutsche Firma, die RNA-Printer baut. Also ich sag mal so, solche Perlen gibt es auch reichlich in der Wirtschaft, diese ganzen Familienunternehmen, die Weltmarktführer in ihren Verticals sind. Wir haben da schon coole Sachen. So, und die müssen wir einfach jetzt mal ein bisschen breiter machen. Dann werden wir auch wieder diese Sichtbarkeit erzeugen.
Ihr seid ja jetzt quasi wirklich gestartet, so kurz vor Corona. Wie hat euch das beeinflusst?
Also hauptsächlich positiv, muss ich sagen. Weil zum einen war es sehr schön, dass wir uns mal aus der Öffentlichkeit zurückziehend um den Aufbau kümmern konnten der Agentur. Wir müssen ja Leute also Geld ausgeben ist ganz schön schwierig, wenn man Steuergeld ausgibt, ne? Vergaberecht. Das ist genau umgekehrt wie in der Wirtschaft. In der Wirtschaft weiß man,
Innovationsverhinder.
Da eine agile Agentur bauen, die nach den Regeln spielt, darum haben wir uns sehr, sehr intensiv gekümmert. Wir haben bis März waren so um die 130 Projektvorschläge aufgelaufen, die wir nicht sichten konnten bis dahin. Denen haben wir uns gewidmet. Darum geht es ja letztlich und auch die ersten davon angefördert. Und natürlich ist durch dieses Reallabor Corona, insbesondere in der Digitalisierung, natürlich ein unheimlicher Schub auf die Innovationsbereitschaft gekommen und auch die Erkenntnis, dass da was passieren muss. Also hat es uns, glaube ich, eher genützt, dass wir nochmal demonstrieren konnten, wie wichtig das ist, dass wir da erfolgreich sind.
Aber sorry, ganz kurz gemerkt bei den Politikern, dass die das dann nochmal mehr anschieben wollten oder habt ihr dadurch auch das Gefühl gehabt, wir haben mehr Erfinder im Land plötzlich?
Beides. Also viel mehr Leuten ist klar geworden, dass sie vielleicht einen Beitrag leisten müssen da. Ne? Die Politik hat gesehen, dass wir echte Riesendefizite jetzt gerade im Bereich der Digitalisierung haben, dass wir eine wahnsinnige Abhängigkeit haben. Corona Warn-App. Ne? Erstmal bei Apple und Google betteln müssen. Damit man
jetzt
das
übrigens in allen EU-Ländern
verfügbar. Genau. Und bitte installieren. Ne? Ihr hört es hier nicht zuerst.
Können wir das noch in anderen Sprachen noch formulieren?
You heard it here first. Please install.
Ja. Nee, also Werbeblockende.
Nee, das sind Dinge, wo man merkt, dass man wirklich Souveränitätsprobleme hat, die man da knacken muss. Und das hat uns Vorschub geleistet und hat auch tolle Innovatorinnen und Innovatoren nochmal unseres Weges geblasen.
Du sprachst gerade an, ihr habt schon Projekte, seid schon Projekte angegangen. Wollen wir mal über ein, zwei reden? Ich habe mich da mal informiert über den Analogrechner. Das fand ich ganz witzig. Das kennt man ja noch früher aus alten Filmen, ne? Mit vielen Kabelsalat und Steckdingern und Steckbrettern und was
da
nicht
leuchten alles.
Häuser groß.
Control
und
Rooms, so wie hier. Team. Super.
Und dann finanziert ihr jetzt einen in Frankfurt, glaube ich. Ne?
Ja, im Taunus, im beschaulichen Taunus in irgendeinem so Kaff.
Das glaubt man ja
da
nicht,
steht
oder?
Ein Analogcomputer.
Das ist die Leute, das ist der Bernd Uhlmann heißt er, ist der Prototyp des Menschen, den wir suchen. Das ist der seit der Kindheit.
Hans Dampf
ist er. Kannst du uns ja mal vermitteln.
Ja, gerne. Den müsst ihr euch mal holen. Ihr müsst mal hinfahren. Das ist noch viel cooler. Ja. Der hat seit seiner Kindheit diese kaputten Analogcomputer aus irgendwelchen polnischen Kellern geschraubt oder sonst wo. Ne? Und hat sie in seinem Elternhaus repariert und aufgebaut. Die sind ja groß und schwer. Die kriegst du auch nicht mehr wieder weg, wenn die da mal stehen. Irgendwann mal durften seine Eltern ausziehen sozusagen. Und das Elternhaus ist jetzt das erste und einzige Analogcomputermuseum der Welt. Also wenn du mal im Internet suchst nach Analogcomputermuseum, dann findest du Bernd Uhlmann. Bernd hat das jetzt 40 Jahre gemacht. Der wird gerade 50. Ne? Seit er 10 ist, 40 Jahre, nichts als Analogcomputer von morgens bis abends, jede freie Sekunde. So, guess what? Der ist natürlich die Koryphäe für Analogcomputer geworden. Ne, als die NASA 50 Jahre Apollo-Programm gefeiert hat, die haben ja mit Werner von Braun auch einen Analogcomputer-Pionier mit exportiert. Wer hat die Laudatio darauf gehalten? Bernd Uhlmann, den haben die eingeflogen, weil er kennt sich aus, er weiß, wovon er redet.
Ach, cool.
So, und was machen wir jetzt? Die Digitalcomputer haben die Analogcomputer in den 70ern platt gemacht. Da gab es dieses Moore's Law, kennt ihr vielleicht, Verdopplung der Anzahl Transistoren, eine Verkleinerung der Strukturgrößen. Das ist gut gelaufen bis vor 10 Jahren. Jetzt ist es sehr stark verlangsamt. Diese Verdopplung der Transistoren kriegen wir nicht mehr hin in den 2 Jahren. Die Fabriken, um diese Chips zu bauen, kosten mittlerweile $30 Milliarden pro Stück. Das können eigentlich nur noch 2 oder 3 Firmen in der Welt überhaupt machen. Ist auch ein Politikum geworden. Das heißt, wir kommen mit diesem Digitalboom so langsam ans Ende. Das merken wir auch, wenn wir selbstfahrende Autos bauen wollen oder Supercomputer bauen wollen, die unser Gehirn simulieren. Die verbrauchen einfach zu viel Strom. Was nützt es, wenn du in deinem Elektroauto sitzt und du fährst noch nicht mal und nach 3 Stunden ist der Saft weg, weil dein Computer so viel braucht. So Analogcomputer haben den enormen Vorteil, dass sie analog sind, so wie unsere Welt um uns herum und wie unser Gehirn und wie eigentlich so ziemlich alles. Quantencomputer sind eine Spezialgruppe Analogcomputer irgendwo links unten. Das heißt, wir können sehr viele Dinge, wenn wir jetzt Analogcomputer mal aus den 70ern ins Jahr 2020 beamen und auf einen kleinen Chip braten und davon dann ganz viele nehmen, können wir bestimmte Dinge, nicht alles, aber bestimmte Dinge so energieeffizient und so performant machen, dass wir jeden digitalen Supercomputer
aus dem Becken haben. Was denn zum Beispiel?
Also zum Beispiel ganze Strömungsberechnungen, da sind wir gerade schwer dran. Du musst eigentlich immer Strömungen berechnen, wenn du irgendwelche physikalischen Geräte baust. Also jedes Triebwerk, jeder Laser, also alles, was so Grundlagentechnologie ist für die großen Innovationen, muss sogenannte Navier-Stokes-Gleichungen lösen, muss offene Differentialgleichungen lösen. Das ist, die kann man nur annähern, da bringt man die Supercomputer an die Grenzen mit. Unser Gehirn, wir simulieren neuronale Netze, die analog sind, by nature sozusagen, und die löten wir jetzt einfach nach im Analogen sozusagen. Die versuchen wir nicht erstmal in ein digitales Modell zu übersetzen, um sie dann zu simulieren und dann wieder zurückzurechnen. Das ist nicht besonders effizient. Deswegen werden diese Analogcomputer so auch als Zugabe zu Digitalcomputern Spezialaufgaben lösen können, so ähnlich wie eure Grafikkarten im Spiel PC oder sowas. Da so wird eine Analogkarte drinstehen, die dann eben die neuronalen Netze macht. Aber ich glaube auch, dass wir bestimmte Sachen rein mit Analogrechnern nicht nur energieeffizient, also reden wir Faktor 100.000 ganz locker, oder schneller auch Faktor 100.000, sondern auch viel sicherer machen können. Mhm. Digitalcomputer sind noch auf einer Architektur, auf der Von-Neumann-Architektur von vor 75 Jahren. Die sind sehr anfällig. Das sehen wir ja in Industriesteuerungsanlagen. Internet of Things hast du gerade erwähnt. Mit Analogcomputern können wir wesentlich sichere Maschinensteuerung bauen und wesentlich effizienter. Also hier können wir einen kompletten, also du hast eben gesagt, bauen wir Silicon Valley nach. Nein, aber wir bauen ein neues Silicon Valley vielleicht auf Basis dieser Analogcomputer.
Okay. Und das kriegt man dann noch irgendwann so klein, dass wir nicht erschlagen werden von den Dingern?
Ja, absolut. Die werden, also du kriegst den Schrank, den du so vor Augen hast, von der Sorte 50 Stück kriegst du auf einen Chip.
Okay.
So, das ist wirklich Sprung. Also da überspringen wir mehrere Größenordnungen in der Skalierung. Und jetzt stell dir vor, die brätst du auf die großen Wafer-Size-Chips, die sind so 25 cm Durchmesser, und davon stellst du einen Schrank voll, so eine Wand, so 5x5 Meter. Das ganze Ding braucht vielleicht ein paar tausend Watt und nicht ein paar hunderttausend Watt, wie das die Supercomputer tun, und hat Rechenleistungen. Also ich bin mal gespannt, das haben wir noch nicht gesehen.
Aber wie geht ihr da jetzt weiter vor? Habt ihr schon so Chips und was testet ihr jetzt mit denen und wann kommt dann der Punkt, wo ihr sagt, das können wir jetzt, keine Ahnung, verkaufen oder ausprobieren in der realen Welt?
Ich will nicht zu viel ausplaudern, wir wollen es ja hier in Deutschland durchziehen, aber wir haben dem Bernd geholfen, ein tolles Team zusammenzubringen. Da ist eine Quantenkryptografin, eine ganz junge mit dabei. Da ist ein Astrophysiker dabei, der eine neue Mathematik für offene Differentialgleichung entwickelt hat. Da ist ein Chipbäcker mit dabei, der weiß, wie es geht. Ja, ist ein bisschen wie Backen, nur halt klein. Und ein Kaufmann dabei, der an den Geschäftsmodellen, am Business Development rumbrütet, was denn die ersten Anwendungsfälle sind. Und das müssen wir jetzt, also ich sag mal, 3 Jahre machen, so in der Kampfklasse, bis wir zeigen können, dass das, was wir uns da erträumen, auch wirklich geht. Aber wie gesagt, wir überzeugen davon Leute, die sich echt gut auskennen und die unterstützen uns.
Irgendwann hat mal jemand gesagt, wenn wir schon immer Licht mit sprachgesteuerten Lichtschaltern angemacht hätten, hätte jetzt jemand den Lichtschalter erfunden. Einfach. Manchmal denkt man auch, ja, dass ich immer so das Licht anmache, ich könnte doch einfach nur einen Knopf drücken.
Ja, genau. Ja,
der stimmt. Geht immer eigentlich. Ne? Ja. Wenn Alexa mal kein Internet hat, dann kriegt das Licht auch nicht an. Aber ja, und sonst gibt es sonst noch irgendwie was interessantes Investment?
Also unglaublich viel. Also Investments würde ich das nicht nennen. Ich nenne das Projekte, weil wir ja sehr aktiv da mit inkubieren, ne? als Geburtshelfer. Also worüber wir offen reden, ist zum Beispiel die Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasser, was wir auch für eine echt
Umwelttechnologie.
Umwelttechnologie. sind wir auch super drin in Deutschland. Mhm. Wir haben ja auch einen Innovator, einen super Typ mit seinem Team von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die jahrelang in der Umwelttechnik unterwegs sind. Und der hat ein Verfahren entwickelt, um kleine Luftbläschen so klein zu machen, dass sie stabil werden. Je kleiner eine Blase, desto stabiler wird die. So, wenn du jetzt davon viele nimmst, die treibt immer noch nach oben.
Habe ich letztens irgendwo gesehen, ja.
Ja, auf unserer Webseite sprint.org.
In Flüssen und so.
In Flüssen wird das verwendet.
Sprint mit D.
Mit Dora. Sprint.org. Dann könnt ihr über diese Projekte, über den Bernd Uhlmann, die Microbubbles sehen, aber auch digitale Souveränität. Als Untergruppe von Gaia X kümmern wir uns um die Infrastruktur. Wir bauen also das, was quasi den Computer warm macht, sage ich immer, das ist die Infrastruktur. Wir wollen ja eine Datenökonomie schaffen. Mhm. Das ist auch gut und richtig. Aber darunter müssen Computer laufen, die uns Speicher und Rechenkapazität zur Verfügung stellen. Jetzt können wir die zu Amazon geben oder zu Microsoft oder Google. Das ist nicht so gut für die Souveränität. Deswegen bauen wir einen kompletten Open Source Stack aus Komponenten, die es eigentlich schon gibt. Wir bauen die zusammen und füllen die Lücken. Wir nennen das Sovereign Cloud Stack, um eben souveräne Cloud zu machen. Dieses Projekt fördere ich als Unterprojekt von Gaia X, um uns letztlich eine freie Marktwirtschaft in der Computerökonomie zu schaffen und nicht abhängig zu werden von ein paar Monopolen.
Das hatten wir letztens ja auch erst Podcast, ne? Mhm. Haben wir den schon gesendet eigentlich?
Ich weiß gerade nicht.
Ja, müssen wir gucken. Souveränität, das war ein interessantes Thema gewesen. Genau, das kommt dann bald. Demnächst.
Ah, bleibt dran.
Ja. Sehr interessant gewesen auch. Das glaubt man nicht, wie lange man über das Thema reden kann. Ja. Aber
doch, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, wirklich. Wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann sind wir vom Fenster. Alles wird digitalisiert.
Wo wir wieder bei China wären.
Ich nehme über das Bild, dann werden wir zum Industriemuseum. Dann kommen die Chinesen hier angeflogen und sagen, guck mal, Kind, hier hat das alles angefangen.
Und
das
Schloss Neuschwanstein und dann noch das.
Aber es geht ja, wenn man die App sieht, Corona-Warn-App. Ist ja gegangen. Gibt es zwar Bugs und so, das gibt es überall, aber...
Nee, aber weißt du, was da wichtig ist zu verstehen? Es wurde in letzter Sekunde wurde das Ruder rumgerissen.
Ja.
Und es wurde von einer zentralen Lösung, die irgendwie selbst zusammengefuchtelt worden ist, auf eine dezentrale, offene
Plattform
umgestiegen, was dieses ganze Vertrauen der Wirtschaft hat. Ich habe ja eben gesagt, unser Weg in die digitale Souveränität mit den europäischen Werten muss diese offenen, föderierten, genehmigungsfreien Systeme
trotzdem
als Grundlage.
Trotzdem hängen wir immer noch am Tropf von Apple, die uns das ja erst aufgezwungen haben. Absolut. Ohne Apple hätte Apple uns da nicht aufgezwungen, wäre das anders gekommen.
Und Google.
Richtig, weil wir es technisch auch nicht anders, Google genauso.
Nee, Google hat ja seine Plattform freigegeben, die Bluetooth-Geschichte. Es ging ja um diese Bluetooth-Freigabe von Apple.
Die haben es nicht gemacht.
Die haben es nicht gemacht, deswegen wurden wir gezwungen, die dezentrale Lösung zu machen. Freiwillig haben wir es, glaube ich, Herr Spahn und Konsorten das nicht gemacht.
Also es war der Helge Braun, der Kanzleramtschef, ich glaube, der hat das Thema schon gut durchblickt. Der hat auch ein tolles Team dabei sich sitzen. Also man lästert ja gerne über die Politik, aber ich muss sagen, als ich als Unternehmer jetzt da reinkam, man trifft auch echt tolle Leute.
Ja.
Ändert sich für euch was, wenn wir nächstes Jahr Bundestagswahl haben? Und im Moment sieht es ja so aus, als hätten wir noch einen CDU-Kanzlerin, je nachdem, wer es dann sein mag. Aber ist das für euch irgendwie was, wo ihr hingucken müsst oder seid ihr safe?
Also erstmal sind wir so gesehen safe, dass wir unsere Mittel für die ersten 3 Jahre bereitgestellt haben und losarbeiten. Das heißt, da fahren wir genau über die Wahl drüber weg. Wir sind insofern auch safe, als dass fraktionsübergreifend die Agentur für gut befunden wird. Und ich interagiere ganz viel mit dem Herrn Sattelberger von der FDP, mit der Anna Christmann von den Grünen, die das super finden. Wir haben jetzt natürlich SPD, CDU als Regierungsparteien damit drin. Ich mache mir da wenig Sorgen, dass egal wie die neue Regierungskoalition dann aussehen wird, in der Koalition wird es ja werden höchstwahrscheinlich, dass wir da auch weiterhin unsere Unterstützung bekommen.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich sagen, eine Frage, die hatte ich mir aufgehoben die ganze Zeit. Ich hätte sie vorher schon mal stellen können, aber ich mache es mal zum Schluss jetzt. Wir haben ja viel, ein Name ist ja immer wieder gefahren, Elon Musk. Ich kenne auch einen Jeff Bezos oder einen Bill Gates und so weiter. Was die ja ausgezeichnet hat, die waren ja nicht die Erfinder jetzt, die Innovatoren, sondern ja, bei denen war ja Willen, Management, Erfahrung oder Wissen auch, Kapitalmärkte, Stichwort, Risikowillen vor allen Dingen. Wie wollen wir in Deutschland den finden? Wir haben 43 Millionen Leute unter Arbeit. Also der Druck ist gerade nicht da, sich selbstständig zu machen. Oder war bisher nicht da, vor Corona. Also wie kriegen wir die Menschen auch dazu, diese Wege mehr zu gehen, Unternehmer zu werden, Risiko einzugehen und mal drauf, jetzt ich mal Jeff Bezos nehme, drauf zu, den Kapitalmärkten immer Dividenden zu geben. Der hat ja Jahrzehnte oder jahrelang keine Dividenden gezahlt, weil er sagte, lasst mich in Ruhe, ich will hier den Laden nach oben bringen und die Aktienkurse haben Primärste geben am Ende des Tages.
Ja, das ist natürlich ein bisschen Survival-Bias, weil wir sehen nur die, die es geschafft haben.
Ja, also, genau.
Also Jeff Bezos und Elon Musk haben sicherlich eins gemein, dass sie die Kapitalmärkte hervorragend gespielt haben. Mhm. Aber auch hochriskant. Also ja. Elon Musk, ein paar Mal musste man da echt die Augen zumachen und sagen, auweia, das geht jetzt schief. Ne? Und ich glaube, er kann es selbst nicht fassen, dass er noch da steht. Ja. Aber er ist eben so einer. Der ist völlig schmerzfrei. Völlig schmerzfrei. Bill Gates ist ein total anderer Typ. Ja. Der war sehr konservativ
im Aufpassen. Hast du die mal getroffen einfach?
Ja. Also so, naja, also...
Ja, auf dem Bahnhof.
Ich bin ja mittlerweile seit 40 Jahren in der Industrie unterwegs. Ja. Da rennt man schon mal an Bill Gates über den Weg oder so, klar. Ich bin auch Musk-Fan, obwohl der bei manchen Sachen nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber und der ist ein Innovator, das ist nur so kracht. Also das muss man schon sagen. Also das ist schon irgendwie
visionenmäßig.
Also visionenmäßig,
nicht,
Leute.
Löten kann er nicht, glaube ich. Ne? Aber
löten kann der doch. Der kann auch programmieren. Okay. Ja, doch, das kann der. Ja, okay. Ein Freund von mir, ich kenne Elon Musk indirekt sehr gut, weil ein guter Freund von mir, der Ashley Vance, die Biografie von Musk geschrieben hat, die ihr alle wahrscheinlich gelesen habt. Der Ashley wohnt im Silicon Valley in Palo Alto und ich kenne ihn aus alten Open-Source-Zeiten, weil er bei The Register war, was ein tolles Open-Source-Ding ist. Ne? Und wir sind immer einen saufen gegangen, wenn ich in San Francisco war. Ne? Und der hat mir Geschichten erzählt vom Elon Musk. Das ist schon, also diese Leute sind absolut faszinierend. Also du willst nicht unbedingt mit denen in derselben WG wohnen, das ist schon so. Ne? Aber das sind so Typen, von denen haben wir in Deutschland genug. Also das ist nicht das Problem, wirklich nicht. Die sind, glaube ich, ein bisschen frustriert, weil du eben nicht so Vollgas geben kannst wie in den USA. Und vielleicht fehlt ihnen auch eben diese Hasardeursader, die jetzt Elon Musk und Jeff Bezos im Kapitalmarkt an den Tag gelegt haben. Die wollen wir halt aus ihren Kellern holen.
Aber sagen, das ist 2002 Kommen. SpaceX zu gönnen und jetzt diese Nummer zu fahren. Also da kann ich nur sagen, das gibt es nur einmal unter 10 Millionen Menschen.
Weißt du, was der Elon macht? Der begeistert gute Leute. Ja. Er macht ja nicht SpaceX. Er hat schon die Vision, er pusht die Leute. Der hat sich komplett das Triebwerkdesign reingezogen und kann das. Aber er hat sich auch eine Jane Shotwell geholt. Mhm. Ne? Und ein paar Leute. Da gibt es einen super Podcast, Omega Tau Podcast, da mal hören. Da ist ein Deutscher, der einer der ersten Mitarbeiter von SpaceX war, der da zweieinhalb Stunden erzählt, wie die Genese war. Das ist, solche Leute dann einfach mitzureißen und zu sagen, komm, wir verändern die Welt, wir machen Rambazamba. Das ist eine Kunst, die solche Innovatoren haben, die reißen die Leute mit.
Wir suchen die positiv durchgeknallten in Deutschland.
Genau, man muss ja genau, die anderen Features brauchen wir nicht.
Genau. Ja, letzte Frage, leider, aber wir machen das einfach nochmal irgendwann. Genau, wir fragen mal nach einer Schulnot. Sehr gut bis ungenügend, also 1 bis 6. Und in deinem Bereich, also wie sprunginnovativ ist Deutschland?
Genau, aber ja.
Also eigentlich würde ich da fast eine 2 plus sogar geben. Boah. Das Problem ist bloß, dass die Sprunginnovationen nicht in den volkswirtschaftlichen Nutzen in Deutschland stiften. Wir erfinden cooles Zeug. Also wenn du mal rückwärts gehst, also Farbfernseher, Faxgerät, erster Digitalcomputer, MP3, you name it, weiße Leuchtdiode, Laser.
Ja, bei KI und so haben wir ja gar nicht drüber gesprochen.
Betke in Tübingen, solche Koryphäen, hier eine CureVac Ingmar Hör in Tübingen. Wahnsinn. Und auch was wir hier an Unternehmen haben und Familienunternehmen, wo wirklich die, was weiß ich, wievielte Gründergeneration noch am Start ist und die auch wirklich was für unser Land tun wollen und langfristig denken. Wir haben ein mega super tolles Land.
Aber wenn du das mit einrechnest, dieses, was eben nicht dann klappt, bleibt die 2 plus trotzdem?
Also ja, das müssen wir jetzt nur noch entfesseln. Es ist da. Wir
dann
müssen
noch Luft bis zur 1.
genau, die 1 wird ein langer Weg, aber eine 1 gibt man sich ja auch erst, wenn man dann die Farbe
hat. Die muss man dann auch halten, das ist auch
nicht so einfach. Ja, aber ich glaube, wenn man das mal geschafft hat, dann ist das unser geringstes Problem.
Ja, super, dann sind wir ja da mit quasi, wie bei unserem ersten Podcast, da waren auch so 50 Minuten circa.
Ach, siehst du, sehr schön. Der Jubiläums-Podcast.
Mit wem?
Oliver
Flasskemper von Bitcoin.de.
Ja, super.
Auch haben wir Blockchain haben wir auch nicht gesprochen, es gäbe noch so viel. Dann
können wir, also Innovationspotenzial.
Vielleicht können wir nochmal einen Podcast machen.
Genau, dann besuchen wir dich in deinem Büro.
Oh ja.
Genau. Raphael Laguna Talavera, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Danke für eure Zeit. Dankeschön.